Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 160, die Offenbarung, dritter Teil. Die Schlüssel, um dieses Buch zu verstehen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje. Mit mir an einem Tisch ist Knut Nippe und heute wieder als Gast bei uns Konrad Otto. Grüß euch.
Moin.
Beides Kollegen von mir, wir sind Pastoren der Nordkirche. Es sind immer wieder Leute überrascht, was es so alles noch gibt im Norden. Aber es gibt sogar noch mehr. Es gibt.
Wir haben Fachkräftemangel, aber es gibt noch ein paar.
Es gibt viele tolle Leute. Das ist ja immer, finde ich. Man denkt ja manchmal so in der Kirche, wir sind ja beim Thema Offenbarung gerade, es geht alles nur den Bach runter. Aber man ist manchmal wieder überrascht, es gibt doch. Also ich freue mich immer, wenn ich mit tollen Leuten an den Tisch sitze. Oh, ich sag das jetzt mal so, an den Tisch sitzen darf.
Ja, meinte ich, bin ganz rot.
Ja, das.
Genau. Wirklich.
Wir sind beim dritten Teil. Wir haben schon am Anfang im ersten Teil eine Vogelperspektive geworfen, so auf das Buch der Offenbarung. Wir haben in der letzten Folge mehr so uns mal den Aufbau angeguckt und auch über das Thema, wie sinnvoll ist es, einen Fahrplan für die Weltgeschichte daraus abzuleiten und wofür ist es eher da, wenn ihr das nochmal nachhören wollt. Hört nochmal die letzte Folge. Und vielleicht, Konrad, kannst du uns jetzt mal einführen, worum es heute geht in den nächsten 30 Minuten.
Wir werden jetzt immer konkreter. Wir hatten Vogelperspektive und allgemeine Fragen. Und jetzt geht's ans Praktischere. Mhm. Was muss ich eigentlich mitbringen, wenn ich mich an dieses Buch ranwagen will? Also Werkzeug, Verstehenshilfen. Mhm. Gibt's ein Multitool, was mir den Sinn erschließt? Oder brauche ich einen Werkzeugkoffer? Bestimmte Sprache, die ich sprechen muss? Begriffe, die ich kennen muss? Mhm. Was muss ich mitbringen als Leser, als Leserin des Buches Offenbarung?
Knut, du hast ein super Tool, womit man eigentlich immer alles versteht. Kannst du mal dein super Tool?
Ich glaube, dass das Wichtige tatsächlich die Perspektive auf Jesus.
Jesus.
Und ja, es hört sich so platt an, aber ich glaube, gerade bei der Offenbarung ist es ein gutes Trainingsfeld, auf Jesus und von Jesus her das zu lesen. Mhm. Wenn man das nicht macht, kann man alle anderen Tipps, die wir heute sagen, eigentlich vergessen. Mhm. Aber die Offenbarung selbst macht das an verschiedenen Stellen deutlich, dass das eigentlich der notwendige Zugang ist. Mhm. Bisschen, wie gesagt, wer kann die Siegel öffnen? Wer kann das Geheimnis lösen?
Ja, das Lamm.
Jesus. So. Also das ist tatsächlich es geht eigentlich um diese Perspektive oder den Ausgangspunkt. Aber es gibt darüber hinaus noch so ein paar technische Sachen, die einem auch hilfreich sein können.
Und da ist natürlich immer hilfreich zu fragen als allererstes, was muss ich mitbringen, wenn ich dieses Buch verstehen will? Mhm. Was haben eigentlich die Leute mitgebracht, die als allererste das gelesen haben?
Also die Christen von vor
2000 Jahren. Vor 2000 Jahren.
Also die, genau,
an die, die, an die, die Send schreiben, die Briefe darin adressiert sind.
Mhm. Und, hast du eine Idee?
Ja, das Schicke an diesen sieben Briefen, die am Anfang drin stehen, praktisch die sieben Vorworte zu den Visionen, ist ja, dass die an sieben verschiedene Gemeinden gehen, die eigentlich das gesamte Spektrum der christlichen Existenz darstellen. Und zwar den Extrem. Am einen Extremende, die verfolgt werden für ihren Glauben, weil sie überhaupt nicht reinpassen mit dem, was sie denken, fühlen, wie sie handeln in ihre Umwelt. Mhm. Am anderen Ende die sich eigentlich in ihrer Umwelt ganz wohl fühlen und das, was sie als Christen denken und fühlen, dahin anstellen, wird immer mehr sich reinsaugen lassen in eine Lebensweise, die überhaupt nicht mehr christlich ist.
Und genau, und gerade bei den Sendschreiben finde ich eben interessant, dass das sieben Briefe an sieben konkrete, auch lokal verortete Gemeinden sind.
Das sind wirklich, genau, man weiß was über die Orte und man kann sogar bei manchen Sachen, also zum Beispiel gibt es, ich weiß gar nicht welches, es gibt eine dieser Städte, die hat eine tolle Geschichte hinter sich.
Ja.
Und im Sendschreiben geht es darum, ihr hattet auch eine tolle Vergangenheit als Gemeinde hinter sich. Also die, also sozusagen Stadtgeschichte und Gemeindegeschichte.
Genau, es gibt, und das ist hilfreich, es ist, finde ich, nicht notwendig so, aber es ist total hilfreich, das findet man in Kommentaren oder auch bei Wikipedia oder so, findet man, dass in Johannes oder Jesus, je nachdem, wie man da, also Jesus durch Johannes, auch Anspielungen an örtliche Gegebenheiten oder Geschichten macht. Also zum Beispiel Laodicea, der gesagt wird, du sagst, ich bin reich, ich brauche nichts. Da gibt es eben die Geschichte, Laodicea war mehrfach durch Erdbeben zerstört worden und wieder aufgebaut. Und das beim letzten Erdbeben, die waren inzwischen reich geworden, also Rom hat da immer geholfen. Und beim letzten Erdbeben, als der römische Kaiser wieder Aufbauhilfe angeboten hat, hat die Stadt gesagt, nicht die Gemeinde, aber die Stadt gesagt, nein, danke, können wir alleine. Wir sind reich genug, wir brauchen dich nicht und so weiter. Und da ist eben diese Anspielung so, und jetzt habt ihr als Gemeinde auch diese Einstellung. Und die sind reich geworden, zum Beispiel, es gab da so heiße und warme Quellen, das war so ein medizinisches Zentrum, so wie Therme. Es gab da wurde Augensalbe hergestellt und besonders feine Stoffe, weil da auch irgendwie sowas wuchs, wo man den Farbstoff herstellen konnte und so weiter. Und wenn dann in dem Sendschreiben zum Beispiel gesagt wird, ja, du bist blind. Du sagst, ich bin sehend, aber in Wirklichkeit bist du blind, und du sagst, ich bin toll gekleidet, in Wirklichkeit bist du nackt, geht's dauernd, oder wenn du bist lau, deswegen werde ich dich auch, wenn du heiß oder kalt wärst, wie diese tollen Quellen, also gibt an ganz vielen Stellen eben sozusagen auch Berührungspunkte und Anspielungen, die einem das auch deutlicher machen können oder das auch hilfreicher machen können, könnte ich jetzt noch ganz viele Beispiele, aber wie gesagt, die findet man auch in Kommentaren. Gleichzeitig, obwohl das so ist und obwohl ich das hilfreich finde, finde ich das nicht notwendig. Ich glaube, man versteht genug, auch ohne das zu wissen. Und was eben auch wichtig ist, obwohl gesagt wird oder obwohl klar ist, dass es an spezielle Gemeinden ist, bei jedem dieser Briefe auch immer die Aufforderung, alle anderen, die das hören, was der Geist diesen Gemeinden sagt, soll zuhören und das auf sich beziehen.
Ja. Und natürlich hilft es aber dabei, das findet man ja in guter Kommentarliteratur, in Bibellesehilfen, so ein paar Dinge sich drauf zu schaffen, die damals zum Grundwissen gehört haben der Leute und uns fremd geworden sind. Manchmal ist es gar nicht so fremd. Also wenn am Ende der Drache als was Böses auftaucht, war das damals klar, ist es heute klar.
Ja. Genau, und diese anderen Sachen, das ist aber manchmal, also mir fallen da Sachen ein, die jetzt nicht historische Hintergrundwissen ist, sondern die einfach sozusagen dem damaligen Bibelleser durchs also dem waren eben gewisse Bilder oder auch Zahlen, da kannst du gleich vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, einfach vertraut. Ja, der wusste, was mit 7 oder 12 oder 144.000 oder was weiß ich gemeint war.
Ja, absolut. Also das ist einmal tatsächlich, ich glaube, das hilft schon, dass es nicht unabdingbar, aber es hilft sehr, ein bisschen historisches Grundwissen. Also wenn immer plötzlich davon die Rede ist, dass das Böse aus dem Osten kommt, hilft es zu wissen, okay, damals im Römischen Reich hatte man Angst, dass die Parther von Osten einfallen, so wie wenn man bis so kurz, da sagt der Russe kommt. So ungefähr, das ist das Gefühl, was sich damit verbindet. Das
war bei Israel genauso, ne? Israel war, also gut, im Westen war Ägypten als eine Bedrohung, aber im Osten wechselte ständig Babylon, Assyrien, Perser. Das waren immer die Israel überfallen
haben. Und beim Herr der Ringe, das ist auch immer
richtig. Das war meine.
Daher haben die das alles. Also ich glaube, dass die ganzen Bibelleser, Bibelschreiber alle Herr der Ringe oder so.
Alles ein Appendix zum Roten Buch der Westmark.
Genau.
Aber anderes Beispiel, die Hure Babylon taucht ja auf als böse Macht. Und wenn man das liest und sich in der damaligen Geschichte auskennt, kann man sich denken, hey, das ist eine Parodie auf die Stadtgöttin von Rom. Und sowas hilft schon, manches zuzuordnen, aber das alles nice to have und nicht unbedingt notwendig. Bisschen hilfreicher ist es schon, wie Knut sagt, mit den Zahlen.
Genau, vielleicht noch wir machen gleich die Zahlen. Genau, weil ja der Grundgedanke ist, dass das nicht nur damals Rom war.
Genau.
Dass die Hure Babylon eben nicht nur damals steht für Rom, sondern sozusagen immer wieder in der Geschichte uns als Christen begleitet als Phänomen. Und deswegen ist es vielleicht nice to have, auch so das Historische zu verstehen. Aber all die Ereignisse der Offenbarung oder die Sachen, die beschrieben werden, finden halt nicht nur einmal statt, sondern halt immer wieder, bis Christus wiederkommt.
Und genau, die Hure Babylon als Rom ist tatsächlich schon Anwendung, denn Babel oder Babylon, das ist ja die Bibellese, also jetzt auch völlig ohne historisches Hintergrundwissen. Babel gleich Genesis kommt das, als die, wo sich gegen Gott erhoben wird und der Turm gebaut wird und so weiter. Und Babylon später, wo die Israel in Gefangenschaft war, als Symbol für die Weltmacht, in der man drohte, assimiliert zu werden und so weiter. Ja. Also daher, also diese ganzen Bezüge werden aufgenommen.
Jetzt aber zu den Zahlen.
Ja, Zahlen. Da hilft es, glaube ich, so ein Grundwörterbuch zu haben mit Zahlen, um nicht völlig zu schwimmen. Wir haben schon ganz viel von der 7 geredet, die Zahl der Vollkommenheit, des Göttlichen. Nicht ganz schafft das die 6. Die lang zu kurz, die Zahl des Bösen, des Unvollkommenen.
Darf ich euch eine Frage stellen? Mich beschäftigt gestern, ich habe keine Antwort auf die. Warum haben unsere Altäre oft 6 Kerzen? Wenn in der Offenbarung 6 oft die Zahl der Unvollkommenheit ist, ist das... Oder muss man die Osterkerze
dazu? Vielleicht ist das Kreuz in der Mitte das wahre Licht.
Dann würde ich sagen, die Osterkerze zählt mit dazu.
Ja? Gut, okay. Gut.
Genau, es gibt eigentlich zwei Vollkommenheiten. Ne? Ja. Es gibt die also und das kommt mit 3 und 4. Ne? Also 3, der dreieinige Gott, 4 die Zahl der Himmelsrichtung.
Genau,
4
die Zahl des Kosmos, der Welt, 4 Himmelsrichtungen, 4.
Genau, und das ist also 3 plus 4 sind 7 und 7 ist so die Zahl der Vollkommenheit der göttlichen Schöpfung. Und dann gibt es aber auch 3 mal 4 als Zahl der Vollkommenheit des Bundes sozusagen. Mhm. Und in der Offenbarung kommt das sogar dann doppelt vor. Da kommt dann nämlich nicht nur 12, also da wird mit der 12 auch gespielt. Da wird zum Beispiel kommen 144, aus der 12 wird 144, also oder einmal sind es die 24 Ältesten.
Ja.
Und das sind sozusagen die Vertreter des alten Bundesvolkes, aber auch dann die Vertreter des dazugekommenen neuen Bundesvolkes.
Und ich finde, vielleicht kann man noch auf ein paar Beispiele davon eingehen, von diesen Zahlen. Ich mache mal eins. Der Heilige Geist kommt vor in der Offenbarung ganz oft, aber er wird nicht Heiliger Geist genannt.
Sondern sieben Geister.
Und dann fragt man sich, seit wann hat Gott 7 Geister? Ne?
Die Vollkommenheit, die Fülle des göttlichen Geistes, der natürlich an verschiedenen Orten zugleich sein kann.
Jetzt muss ich mir überlegen, hat er nicht bei Jesaja schon, ist da bei Jesaja nicht, der Geist wird da mit 7
das ist schon im Alten Testament. Sachen,
genau, beschrieben. Ja.
Und es passt natürlich zu den 7 Flammen auf dem 7-armigen Leuchter. Also da ganz viel Wissen, was man als Bibelleser vielleicht so im Hinterkopf hat, wird da plötzlich aktiviert. Tatsächlich, die Offenbarung treibt das total weit mit den Zahlen, viel mehr als ich als Normalleser das mitkriege. Also wenn man das mal liest, wie oft wird Gott der Allmächtige genannt? Ja, natürlich 7 Mal in diesem Buch, quer verstreut. Wie oft wird Christus genannt? 7 Mal. Wie oft heißt es Jesus? 14 Mal, 2 mal 7. Wie oft ist vom Lamm die Rede? Das ist richtig schön, 28 Mal. 4 mal 7. 4 die Zahl der Welt, 7 die vollkommene Zahl, weil Gott im Lamm den Sieg über die gesamte Welt, den vollkommenen Sieg über die gesamte Welt erringt. Also man kann da ganz große Zahlenspiele treiben. Aber auch das ist irgendwann nur noch nice to have. Wenn nicht mehr unabdingbar.
Ja, aber es hilft einem ja so manche Sachen einmal einzuordnen, weil also nehmen wir mal diese 24 Ältesten, die da vor dem Thron stehen. Also dann kann ich ja erstmal sehr literarisch rangehen oder also das Wort wörtlich nehmen und sagen, da stehen jetzt 24 Älteste vor dem Thron Gottes. Aber das symbolisiert ja was. Genau. Es geht ja nicht wirklich darum, dass da jetzt 24, sondern es geht darum, dass im Grunde alle Heiligen, alle Menschen, die zu Christus gehören, da sind. Und dafür steht sozusagen diese Zahl der 24. Aber es ist, also und da hilft es
Und dass das alte Bundesvolk und das neue Bundesvolk da jetzt vereint und vollkommen.
Genau, ich noch mal ganz, ganz langsam. Die 12 als die 12 Stämme Israels. Ja. Mhm. Und wir haben 12 Apostel. Jünger, 12 Apostel als Erneuerung dieses Gottesvolks. 2 mal 12 sind 24. Das ist einer der verbreitetsten Deutungsansätze für diese 24 Ältesten. Eben alle, die zu Gott gehören, sind repräsentiert vor seinem Thron.
Es fehlt keiner.
Mhm. Ja.
Und wenn ich es wörtlich nehmen würde, und das gibt es ja bei den Zeugen Jehovas und woanders, dass wenn ich die Offenbarung wörtlich lese und sage, es gibt nur 144.000, die gerettet werden.
Ja.
Also es gibt ja, die Auslegung gibt es ja in der Geschichte.
Total.
Und dann lese ich die Bibel und frage mich, bin ich einer dieser 144.000? Ja. Das ist ja offensichtlich eine sehr begrenzte Zahl. Und dann würde ich mich ja weiter fragen und sagen, na, wenn Gott nur 144.000 Plätze frei hat im neuen Jerusalem, dann kommen da wahrscheinlich nur die Besten der Besten hin. Und dann vergleiche ich mich wieder mit den anderen. Aber das ist Quatsch, oder?
Ja, da kommen wir zu dem, wo ich sagen würde, das ist das eigentliche Multitool, das eigentliche Werkzeug, um Offenbarung zu verstehen. Die Perspektive muss Christus sein. Mhm. Aber ein ganz wichtiges Werkzeug, um nicht völlig ins Schwimmen zu geraten, ist tatsächlich schlicht und einfach, das Alte Testament gut zu kennen. Mhm. Hier an dem Beispiel, die 144.000. Mhm. Wer im Alten Testament gut zu Hause ist, wird sich erinnert fühlen an die Volkszählung, genau genommen die Heerschau beim Auszug nach Ägypten. Wenn da die 12 Stämme ausziehen und praktisch die wehrfähigen Männer gezählt werden, sind das 12 Stämme, 12.000 Leute, 144.000. Wohlgemerkt, schon das sind nur die wehrfähigen Männer. Die Frauen und Kinder sind gar nicht mitgezählt. Natürlich gehören die zum Gottesvolk. Mhm. Aber da sieht man halt, es geht um das Gottesvolk. es geht ums Gottesvolk, die durch eine symbolische Zahl dargestellt wird.
Die Vollkommenheit wird. Und die Größe.
Die Vollkommenheit und die Größe gespiegelt durch den Bund.
Also sozusagen so wie wir, so wie damals Israel aus Ägypten ausgezogen ist, so sind wir quasi aus dieser Welt als neues Gottesvolk ausgezogen hin.
Ja. Und ja. Im Grunde sind wir genauso, wie die damals ein Heer für Gott waren, sind auch wir kämpfende Kirche, nur dass wir eben nicht kämpfen durch Gewalt, sondern indem wir Christus bezeugen.
Ja. Ja. Amen.
Amen. Genau das ist, glaube ich, das Allerhilfreichste beim Lesen der Offenbarung, Altes Testament kennen. Es gibt ein wissenschaftliches Buch über die Offenbarung. Richard Borkum hat das geschrieben. The Richard Climax Borkum. Of Prophecy. Ja, also der Höhepunkt, der Gipfel, die Vollendung der Prophetie. Und das passt zur Offenbarung. Weil nicht nur die Propheten, das ganze Alte Testament, aber vor allem bei den Propheten, es geht bis in die Wortwahl hinein. Kleinste Bilder, Versatzstücke von Sätzen. Alles wird irgendwie wieder aufgenommen, was im Alten Testament schon mal ausgebreitet ist. Mir kommt das oft vor wie so ein Krimi-Lesen. Wir hatten ja schon ein Ende von Büchern lesen und so. Das Thema ist ja gut etabliert hier in der Runde. Aber wenn ich einen Krimi lese und einen guten und das letzte Kapitel lese, dann denke ich, ach so. Ja, natürlich. Das ist jetzt die Auflösung. Die ist jetzt ganz offensichtlich.
Das ist die Enthüllung. Das ist die Offenbarung.
Genau, das ist die Offenbarung. Das ist die Enthüllung.
Ja, ja, ja.
Aber hätte ich ganz wach mitgelesen, hätte ich schon vorher genau ahnen können, wer eigentlich der Mörder ist und was der mit dem Gärtner zu tun hat und warum es die Heckenschere war, weil da so viele Hinweise versteckt waren. Und all diese Fäden, die im Alten Testament angelegt sind, nimmt die Offenbarung auf und bringt sie zusammen. Eben zu einem enthüllenden, ganz stimmigen Ende, wo es plötzlich zusammenpasst, was vorher vielleicht auch unverbunden nebeneinander gelegen hat.
Und dann wäre, glaube ich, jetzt spannend für uns, ob wir mal so ein paar dieser Fäden einfach mal exemplarisch uns mal raussuchen. Mal gucken, wo gibt es Fäden, die im Alten Testament gesponnen werden und die dann sozusagen in der Offenbarung zusammenlaufen. Und vielleicht können wir alle mal so ein paar Beispiele nennen und wo wir sagen, ey, da ist uns was aufgegangen. Wow, hier ist ein Faden aufgenommen. Wer mag starten von euch?
Also ich finde die Stelle gerade nicht, aber eine Sache, die am Ende der Offenbarung wieder aufgenommen wird, die in der ganzen Bibel nicht auftaucht, das ist manchmal ja auch bei so Büchern cool, wenn einer so ganz, den hast du schon wieder vergessen, ist der Baum des Lebens.
Ja.
Der Baum des Lebens kommt im Paradies vor, zusammen mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Die Menschen dürfen von allem essen, also auch vom Baum des Lebens, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis. Und weil sie das machen, sagt Gott dann, jetzt dürfen sie auch nicht, jetzt müssen sie raus, weil wenn sie jetzt vom Baum des Lebens essen, dann ist sozusagen das Böse verewigt. Und dann müssen sie raus, um vom Baum des Lebens getrennt zu werden. Und der taucht eigentlich nicht mehr auf in der Bibel, fällt mir jetzt jedenfalls nicht ein. Also müsste man gucken, aber also jedenfalls nicht an prominenter Stelle. Aber in der Offenbarung, am Schluss, ganz wo alles gut ist, im himmlischen Jerusalem, da steht der Baum des Lebens und jeder darf wieder hingehen, braucht keine Angst mehr haben, jeder darf davon essen. Also das ist so, wo von ganz vorne was ganz zum Schluss wieder kommt und man denkt, ach ja, doch, davon habe ich schon mal gehört.
Und ja, nicht nur der Baum des Lebens, die Schlange auch. Am Anfang im Paradiesgarten kommt die Schlange und dann verführt die Menschheit und das ganze Elend der Sünde kommt über uns. Und am Ende ist davon die Rede, wie der Drache, der auch genannt wird, die alte Schlange, in den Abgrund gestoßen wird und das Gute kommt. Und dann eben auch Baum des Lebens und das wird ja sogar noch mehr. Das ist am Ende ja eine ganze Allee von Bäumen entlang eines Kanals. Und auch das hat der Johannes hier nicht ausgedacht. Das haben wir bei Hesekiel im Alten Testament schon vorgebildet. Und eben ganz viele Versatzstücke, die wir gar nicht zusammenbringen, nimmt er und macht ein schönes geflochtenes Band aus den Fäden.
Mit der alten Schlange, die Titelmelodie der Tischgespräche, das Lied würde es so nicht geben ohne die Offenbarung.
Ja.
Also, weil die Formulierung alte Schlange ist tatsächlich eine, die es nur, glaube ich, nur in der Offenbarung gibt. Also Schlange schon, aber alte. Und dass dann Paul Gerhardt dichtet über Jesus, er bricht den Kopf der alten Schlange.
Jakob Stern ist aufgegangen, bricht den Kopf der alten Schlange.
Also singt das gerne mal mit, das gibt es nur hier. Ich mache euch noch mal ein kleines Beispiel, was vielleicht eher nebensächlich ist, aber ich lese ganz oft bei Beerdigungen und auch oft am Ewigkeitssonntag das vorletzte Kapitel von der Offenbarung.
Ja, ja,
also über die Ewigkeit.
Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Genau. Und da gibt es einen Satz, den lese ich immer, der klingt irgendwie auch so ästhetisch schön, aber trotzdem stolper ich darüber. Da heißt es, und das Meer wird nicht mehr sein.
Den lasse ich manchmal weg.
Weil das ja komisch ist, ne? Also da beschreibt Gott, also wird beschrieben diese tolle Ewigkeit und dann gibt es kein Wasser. Also so ließ ich das erstmal platt. Ja. Und wir leben hier in Norddeutschland und nah am Wasser. Wasser ist was Tolles, was
Schönes. Ich lebe wirklich, uns ist Tourismushochburg, die Leute kommen da alle hin wegen der Ostsee.
Genau.
Da denke ich mal, das ist ja gar nicht gemeint.
Nee, also es geht ja nicht darum, dass wir keinen tollen Sonnenaufgang mehr erleben an einem Meer.
Ja.
Sondern, wenn man einfach gerade das Alte Testament liest, ist das Meer eigentlich immer ein Bild für sozusagen für Bedrohung, für das Böse. Da kommen auch die Ungeheuer, die kommen sozusagen, der Drache, sagt der Leviathan, wohnt im Meer. Und wenn das heißt sozusagen...
Die Chaosmacht, auch das Völkermeer, also die ganzen Völker, die Israel immer bedrohen und überrennen werden, als das Meer symbolisiert, genau.
Und dann gibt es schon in dieser großen Vision, in Offenbarung, glaube ich, 4, ist das sozusagen vor dem Thron Gottes auch sozusagen so ein gestilltes Meer ist so. Und man denkt, okay, die Bedrohung ist weg. Und am Ende heißt es, und das Meer wird nicht mehr sein. Und jetzt merke ich, okay, jetzt kann ich das verstehen.
Ja.
Es geht darum, du brauchst keine Angst mehr haben.
Ja. Genau. Ist alles geordnet und sicher. Nichts, kein tiefe See mehr, wo sich was drin verstecken kann, kein Wasser, was sich ertrinkt, nichts, was irgendwie chaotisch ist und sich bewegt, sondern es hat Ordnung, es ist Ruhe da.
Ja.
Es ist Frieden da.
Habt ihr noch mehr Beispiele für alttestamentliche Frieden?
Es reicht ja bis in ganz kleine Details. In der ersten Vision, die Knut vor 2 Folgen genannt hatte, da ist Jesus ja so komisch angezogen.
Ja.
Na, der trägt halt die Tracht des hohen Priesters aus dem Alten Testament als Vermittler, als der höchste und wahre Vermittler zwischen Gott und Menschen.
Genau bei das rein. Das Coole ist ja sozusagen, wenn man vergleicht, sozusagen wie Jesus da beschrieben wird in Offenbarung 1, dass das ja total ähnlich auch ist mit Daniel 7, also mit dem Menschensohn. Und also in Daniel 7 ist ja auch so eine Prophezeiung, oder sozusagen, da kommt der Jesus als der Sohn, der Menschensohn, und er kommt zu dem, der alt ist an Tagen. Und das ist quasi Gott Vater, Gott Sohn, Gott Vater. Aber wenn man jetzt Offenbarung 1 sich anguckt, dann hat Jesus im Grunde die gleiche Herrlichkeit wie Gott Vater. Also er ist auch weiß und alles. Also sozusagen wie die Aussage, also wenn man auf Daniel 7 kennt, weiß man, ja, Jesus kriegt die gleiche Herrlichkeit, die Gott dem Vater zusteht. Also da ist auch Trinitätstheologie und so alles mit drin.
Vor allem, weil auch in Offenbarung die ganzen Titel, also der Anfang und das Ende.
Ja.
Das A und das O. Diese ganze Reihe von Titeln borgt der sich auch aus von Jesaja. Und zwar genau aus dem Kapitel, wo es darum geht, es gibt nur einen Gott und keinen anderen. Und plötzlich nennt er sowohl Gott Vater, als auch Jesus. Genauso, wie es nur den einen Gott gibt, der genannt werden darf. Und da steckt ganz viel drin, was später dann als Trinitätstheologie entfaltet wurde. Nur noch nicht in diesen Worten.
Also das wäre auch tatsächlich mal eine Studie wert, wer dazu Lust hat, sich anzugucken, wo sind Sachen, die im Alten Testament, besonders bei Jesaja, also nur immer Jesaja in Offenbarung, die bei Jesaja über Gott Vater gesagt werden in der Offenbarung, bezieht Jesus auf sich, dieses mit der Erste und der Letzte und so weiter. Da gibt es ganz viele Beispiele.
Ja.
Und manches ist auch einfach tatsächlich Vokabular, was hilft. Ja. Also wenn immer von Hörnern die Rede ist. Das Lamm taucht und plötzlich hat das 7 Hörner. Und die Biester haben auch alle Hörner. Warum haben die alle Hörner? Ja. Und wenn man dann aber Daniel liest und eben die alttestamentlichen Apokalypsen und überhaupt Altes Testament, versteht man irgendwann, okay, Horn ist ein Symbol für Kraft, für Stärke. Jemand, der 7 Hörner hat, hat die vollkommene Kraft und die vollkommene Stärke.
Und plötzlich ist dieses Bild nicht mehr so schräg. Ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, genau bei...
Aus dem Psalm.
Aber aus dem Benediktus von...
Lobgesang.
Achso, ja, genau. Und da fragt man sich genau, was soll eigentlich das...
Das Horn des Heils sein,
Was ich mich jetzt frage ist, was macht man denn damit? Denn es ist ja schön,
sich zu hören.
Immer. Freut sich an alle Wege.
Genau, man freut sich schon erstmal am Finden, das ist so ein bisschen wie Ostereier finden, aber dann kann man sie ja vielleicht auch noch essen.
Ja, und vor allem, wie finde ich es denn? Denn es ist ja schön für mich zu hören, ich muss Arti ganz gut kennen, aber wenn ich das Arti nun mal nicht so gut kenne, dass ich alles das erkenne, ehrlich gesagt, ich muss mir das alles anlesen, das meiste davon, allermeiste habe ich nicht mal eben locker flockig aus dem Handgelenk geschüttelt. Wie gehe ich damit um? Denn wir kennen das Alte Testament halt nicht so gut wie die Leute damals. Ich fand das immer spannend, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe zum Thema Altes Testament im Neuen Testament. Da gibt es so verschiedene Denkrichtungen. Und die einen sagen, die spielen aufs Alte Testament an, wenn die das genauso wörtlich zitieren und das deutlich machen. Und dann gibt es die sagen, ganz, ganz leise Anspielungen, die sind wirklich so gemeint. Die wussten das alles auswendig. Die hatten das im Herzen und im Kopf. Die konnten ganz locker damit umgehen. Ganz viele christliche Ausleger sind zurückhaltend und sagen, wie kann man das so gut kennen? wenn ich auch heute noch mit jüdischen Kollegen in der Bibelauslegung spreche, sind die oft ganz entspannt, sagen, wieso, wir kennen das auch immer noch alles auswendig. Wir kennen doch diese Formulierung, wir verstehen diese Anspielung. Und so müssen wir uns das damals auch vorstellen. Die hatten das wirklich verinnerlicht.
Ja.
Wörter, Sätze, Bilder, das konnten die. Wir können das nicht. Was machen wir? Nicht verzweifeln, sondern von der Offenbarung Bibel lesen lernen. Wäre mein Weg.
Wie
also
sieht
einfach
das
mal,
aus?
Ja, irgendein so ein Motiv nehmen, wo ich erahne oder in einem Kommentar lese oder hier gehört habe, das hat mit dem Alten Testament zu tun. Und dann wirklich das Alte Testament verfolgen. Vielleicht eine Bibellesehilfe holen und gucken, wo taucht das auf. Und dann im Alten Testament die entsprechenden Sachen lesen. Und dann werde ich mehr und mehr lernen, erfahren, von Gott hören. Mhm. Und wenn ich das nächste Mal Offenbarungen lese, eine andere Tiefe haben. Da gibt es große Motivblöcke, wo das vielleicht am allermeisten bringt, ist aber auch groß, zum Beispiel Auszug aus Ägypten. Also wie viel in der Offenbarung bezieht sich nicht auf den Auszug der Israeliten aus Ägypten, weil das die zentrale Geschichte von Erlösung ist im Alten Testament. Das geht los beim Bild von Jesus als Lamm. Die Israeliten in Ägypten schlachten das Passahlamm in der Nacht, bevor sie aus Ägypten fliehen. Und es ist wieder die Rede, dass Gott sie losgekauft hat. In Offenbarung lesen wir eben, durch den Tod des Lammes, sein Blut, sind wir losgekauft vom Bösen. Im Alten Testament dann, die Israeliten werden von Gott bestimmt zu einem Volk von Priestern und Königen. Das klappt nicht so gut. Aber der Wunsch ist erstmal, dass sie für Gott Priester sind, unmittelbar vor ihm stehen und Könige seinen Willen in dieser Welt weitergeben, herrschen. In der Offenbarung lesen wir plötzlich, wir sind erkauft durch das Blut des Lammes und zu Priestern und Königen gemacht. Das geht immer so weiter. Die Plagen in Ägypten, die tauchen wieder auf in der Offenbarung. Das Lied, das das Volk singt, das Mose singt, als sie gerettet werden nach dem Schilfmeer, wo der Pharao ersäuft und sie auf der anderen Seite durchkommen, das taucht wieder auf als Echo. Wenn ich einfach mal Exodus lese, das Buch, mit wachen Augen und dann Offenbarung, werde ich ganz oft sagen, ach, Moment, da ist was. Mhm. Und beim Ausdruck aus Ägypten hatte das noch damit zu tun, vielleicht hilft mir diese Perspektive auch hier Offenbarung zu verstehen.
Also sozusagen erstmal mal ein Motiv mal rausnehmen und damit mal mich mal ranwagen an die Offenbarung.
Dieses, der Geist und die Braut. Wer ist die Braut?
Wer ist die Braut, ja.
Da kann man auch im Alten Testament schon viel finden. Und im Neuen Testament, Jesus greift das auch auf, aber es fängt im Alten Testament an.
Und ich finde das total wichtig sogar, weil das ja auch ein bisschen so eine Schieflage sonst, also es geht ja oft um die Braut, es geht um die Hure, aber da spielen ja diese, ich sag mal, sexuelle Bildwelt ist ja da. Und wenn man aber das Alte Testament hat, merkt man, es geht ja nicht, das Hauptthema ist ja nicht nur, dass die Offenbarung davor warnt, dass wir keine sexuellen Sünden begehen sollen. Also darauf kann man es ja nicht eng führen. Also ich will nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist, aber das nicht, darf man nicht darauf eng führen, weil hier im Alten Testament, dass das das Grundbild für das Verhältnis von Gott und seinem Volk ist, zu sagen, Israel ist meine Braut und also, wie Bräutigam und Braut ist quasi das Verhältnis von Gott und seinem Volk und wenn ihr euch anderen Göttern zuwendet, wenn ihr euer Herz an etwas anderes bindet, dann ist das Ehebruch, dann ist das quasi das Hurerei.
Ja.
Das, darum geht's. Also, es geht es. Jetzt.
Wer ist das, Jeremia? Hosea.
Hosea,
genau. Hosea der, wo Gott sagt, so jetzt such dir eine Hure und heirate die und damit macht dem Volk deutlich, wie sehr ich ihm hinterherlaufe.
Ja, genau. Und das ist ja gut, als wenn man sozusagen in diese Bildwelt getauft ist, wie Konrad, du das sagst, dann kann ich in die Offenbarung gehen und merke, okay, worum geht's hier eigentlich, wenn von Hurerei und Braut in dieser Bildwelt die Rede ist. Es geht irgendwie um die Beziehung von Gott und dass wir unser Herz bei ihm haben und das eigentliche Problem von Sünde ist, dass wir unser Herz an die Dinge dieser Welt hängen und was anderes und nicht an Christus.
Und das Alte Testament ja noch viel drastischer als die Offenbarung in manchen Dingen.
Also
du machst unter jedem Baum die Beine breit, ist da einer der Vorwürfe. Und da eben der Gegenentwurf, nein, jetzt die Braut, eine Liebesbeziehung, wo nur einer reinpasst, wir als Christenheit und Jesus und Gott auf der anderen Seite.
Und was machen wir? Wir machen nächste Folge den krönenden Abschluss. Wollen wir schon mal einen klaren Ausblick machen? Oder?
Ja, wir werden ja immer konkreter jetzt. Ja. Nächstes Mal gucken wir uns mal Texte an.
Wer ist das Tier?
Und die brennende Frage, wer ist das Tier und wer trägt sein Zeichen und was ist sein Zeichen? Mit der fangen wir mal an.
Und wer, gucken, wer ist das wichtigste Tier?
Genau, wer ist das wichtigste Tier?
Das ist dann die andere Frage.
Es wird tierisch gut.
Genau, ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wir verabschieden uns hier aus der Offenbarungswerkstatt. Und wenn euch das gefallen hat, unterlasst gerne eine kurze Rezension bei iTunes oder Spotify. Das hilft uns, als Tischgespräche sichtbar zu bleiben. Oder schreibt uns auch gerne E-Mail mit Anregungen, vielleicht auch Themenanregungen an tischgespräche@gmx.net. Und ich verabschiede mich von euch beiden und sage tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.